Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats. Wir sprechen über unsere Verfassung, schauen dabei auch mal über den Gartenzaun zu Nachbarstaaten rüber und haben dabei immer ganz besonders unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit im Blick. Wir, das sind meine Wenigkeit, Stefan Brink, leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Ja, Stefan.
Na, heute haben wir ja wieder ein sehr schönes Programm. Darf ich uns mal loben? Nein, ich lobe nicht uns, sondern ich lobe die Zeitläufte, die uns immer mit interessanten Themen bestücken. Anfangen würde ich mit einem kurzen Terminhinweis auf einen Vortrag, den ich nächste Woche halte. Also wenn das hier die Folge gehört wird, ist das dann schon ein paar Tage rum. Das wird am Montag sein, dem 7. April, bin ich eingeladen von der Stiftung Datenschutz. Frederik Richter hat mich gebeten, im Format Datenschutz am Mittag etwas zu erzählen über die Reformansätze für die Datenschutzgrundverordnung. Das haben wir hier natürlich im Podcast auch schon besprochen. Geht um die Konstellation, dass jetzt offensichtlich die Ruhepause für die Datenschutzgrundverordnung vorbei ist und man sich in Brüssel daran setzt, zu überlegen, was man denn an der Datenschutzgrundverordnung materiell verbessern könnte. Es gibt dort den Vorschlag des Europaabgeordneten Axel Voss von der EVP. Haben wir schon drüber gesprochen, diese etwas kuriose Allianz mit Max Schrems. Es gibt aber auch andere Vorschläge, die insbesondere auch zum Beispiel die Rolle des Europäischen Datenschutzausschusses betreffen, der möglicherweise nur noch beratend tätig sein soll. Man möchte vielleicht die EU-Kommission stärken und insgesamt für eine bessere, eine ausgewogenere Situation im Datenschutz schaffen, dass also der Datenschutz nicht prinzipiell gestärkt oder überstark gemacht wird im Vergleich oder im Verhältnis zu anderen Grundrechten. Das wird eine spannende Stunde und ich würde dich darauf hinweisen, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, sich genau diesen Termin, dieses Seminar auch im Nachhinein online auf den Seiten der Stiftung Datenschutz noch nachträglich anzuschauen. Das wird mit Sicherheit spaßig werden.
Da habe ich keinen Zweifel und da wird sicherlich auch manches aufgegriffen sein, was wir hier ja auch im Podcast schon besprochen haben. Wir wollen heute sprechen, uns einmal kurz anschauen, was denn da eigentlich in Frankreich passiert ist mit der Verurteilung von der Marine Le Pen, der voraussichtlichen Präsidentschaftskandidatin oder auch in der Vergangenheit war sie schon, ja, für die politische Rechte in Frankreich. Stefan, vielleicht frischst du mal unsere Erinnerung auf.
Sehr gerne. Ist ja auch ganz frisch, der Schuldspruch jedenfalls. Der ist taufrisch vom Pariser Tribunal Correctionnel. Ging um die Frage, ob Marine Le Pen mit zahlreichen weiteren Angeklagten Mitarbeiter im Europaparlament nur zum Schein beschäftigt hat und tatsächlich für ihre Partei, für das Rassemblement National in Frankreich hat arbeiten lassen. Und genau das hat gestern das Pariser Strafgericht erkannt und hat deswegen Marine Le Pen für 5 Jahre von der Wählbarkeit für politische Ämter ausgenommen. In der Sache hat sie eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren bekommen. 2 darf sie mit einer Fußfessel zu Hause verbringen und 2 sind zur Bewährung ausgesetzt. Eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro ist auch noch dabei. Kein Wunder bei einem Gesamtschaden, der da angerichtet wurde aus der Veruntreuung von Geldern des EU-Parlaments in Höhe von 2,9 Millionen Euro. Also alles andere als eine Kleinigkeit. Aber die Strafe ist natürlich auch massiv. 4 Jahre Freiheitsstrafe, das ist happig. Politisch diskutiert wird natürlich im Wesentlichen die 5 Jahre Sperre für alle politischen Ämter. Das Gericht hat das begründet, insbesondere dieses sofortige Amtsverbot mit einem drohenden Rückfallrisiko bei Marine Le Pen. Sie habe ansonsten zu verantworten, dass es eine erhebliche Störung der öffentlichen Ordnung gäbe, wenn sich eine in erster Instanz verurteilte Person wie Marine Le Pen zur Präsidentschaftswahl stellen würde. Und damit hat man auch schon die ganze Bandbreite der politischen Bedeutung dieser Entscheidung im Fokus. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als dass die französische Politikerin aller Voraussicht nach, es sei denn, sie findet noch irgendein Gericht, das ihr was anderes sagt, dass sie nicht teilnehmen kann an der Präsidentschaftswahl 2027. Sie hat zwar Berufung eingelegt, aber offensichtlich malen die Mühlen der französischen Justiz doch so langsam, dass diese Sperre nicht vor der Präsidentschaftswahl aufgehoben werden wird. Und das, obwohl sie jedenfalls zuletzt den Amtsinhaber Macron wirklich erhebliche Erfolge verzeichnet hat, in den 30ern bis zu 40% haben für sie gestimmt. Und sie fällt jetzt offensichtlich aus. Und das hat einen Sturm der Entrüstung in Frankreich ausgelöst. Nicht nur, was man vermuten könnte, bei der äußersten Rechten in Frankreich, sondern auch generell im politischen Umfeld. Der aktuelle Justizminister Darmanin hat sich zum Beispiel zutiefst schockiert gezeigt über die Entscheidung und gesagt, der Kampf gegen Madame Le Pen findet an den Wahlurnen statt, nicht anderswo. Und auch der Führer der französischen Linkspartei, Jean-Luc Mélenchon, hat Kritik für das Urteil gefunden und sagt, die Entscheidung über die Absetzung eines Politikers sollte dem Volk obliegen. Und damit haben wir einen wirklich ganz aktuellen, eminenten Fall, Rechtsstaat kontra Demokratie, so könnte man es betiteln. Hat die Justiz das gut und richtig gemacht? Sollte sie so entscheiden? Oder ist unter demokratischen Gesichtspunkten etwas anderes dazu zu sagen? Nico, was meinst du?
Es gibt diese Gesetze, diese Strafgesetze in Frankreich, die das ja zulassen. Und deswegen kann man auf der anderen Seite argumentieren, wie ich es heute auch in der FAZ gelesen habe, Nicolas Busse, dass, ja, warum soll eigentlich für eine Marine Le Pen nicht an nichts anderes gelten als für andere auch? Denn ja. Dass bei einem solchen Delikt, das sind Vorschriften, die vor 10 Jahren ins Gesetz genommen worden sind, in Frankreich ausdrücklich zum Kampf gegen Korruption und Amtsmissbrauch. Es geht hier ja um den Vorwurf eines solchen Missbrauchs, einer Veruntreuung, weil Zweckentfremdung von Geldern, die sie als Abgeordnete bekommen hat und mit denen sie so das Urteil, wohl mit denen sie rechtswidrig Ausgaben getätigt hat, mit ihrer Parteiarbeit zusammenhängen. Das haben wir ja in Deutschland auch schon gehabt, diese Fälle, dass Abgeordnete in die Schlagzeilen gerieten, weil sie die Gelder, die sie bekommen, um dort Mitarbeiter im Bundestag etwa zu haben, weil sie die verwendet haben, zum Beispiel für den Wahlkampf. Ja, das ist nicht, das wäre auch nach deutschem Recht eine Untreue. Dass es diese Vorschrift gibt, die dem Gericht die Möglichkeit gibt, obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, es ja quasi für sofortig vollstreckbar zu erklären, was den Verlust des passiven Wahlrechts angeht, das finden wir, glaube ich, nach unserem deutschen Rechtsstaatsempfinden ein bisschen befremdlich. Ja, weil es kann ja sein, dass die am Ende freigesprochen wird, also die Unschuldsvermutung. Muss man ja auch dann immer sagen, die gilt ja nun auch für eine solche Geschichte. Und solange das rechtskräftig nicht entschieden ist, stößt es schon ein bisschen als befremdlich auf. Jedenfalls nicht, ich glaube, in Deutschland sehr schwer vorstellbar, dass also vor dem rechtskräftigen Urteil schon ein Strafgericht bleibende Folgen anordnen kann, die es ja in der Tat sind. Weil das ja ausgeschlossen ist, dass bis zu der Präsidentschaftswahl ein Berufungsgericht überhaupt das verhandeln wird und in der Lage ist zu entscheiden, ob das dabei bleibt bei diesem Verbot. Insofern, ja, das hat sicherlich viele, viele Facetten und sicherlich ist es auch, kann ich es auch gut nachvollziehen, wenn gesagt wird, das müssten doch eigentlich politische Entscheidungen sein, aber dann ist es auch wieder nicht so ganz verständlich, warum dann ein französischer Minister, was ist ja im Vorgespräch auch schon gesagt, warum dann ein französischer Minister aufs Gericht eigentlich schimpft und nicht auf das Gesetz, was das Urteil zugelassen hat, was da gesprochen worden ist. Also jedenfalls, wir sind ja jetzt beide keine weder Experten im Strafrecht noch gar im französischen Strafrecht und können das ja auch nur nach dem, was jetzt in den Medien zu lesen ist, beurteilen. Ja, also eine Geschichte, die wohl so in Deutschland nicht möglich ist, wäre, Wenngleich wir ja auch die, das haben wir uns auch mal neugierig angeschaut, wenngleich wir ja auch, Stefan, die gesetzliche, das auch im Strafgesetz haben, dass Verurteilungen zum Verlust der Wählbarkeit führen können.
Ja, das ist eine mögliche Nebenstrafe nach § 45 des Strafgesetzbuchs. Da gibt es einen Absatz 1, dass wenn man wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt wird, wir sehen schon, also da spielt die Rechtskraft eine Rolle, verliert man automatisch sein passives Wahlrecht für 5 Jahre, wenn es sich bei der Straftat um ein Verbrechen handelt und wenn die Freiheitsstrafe auf mindestens 1 Jahr lautet, dann ist man auch, und zwar beides los, das passive Wahlrecht ist man los, aber man verliert auch die Fähigkeit, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Das ist wiederum auch spannend. Der Verlust der Wählbarkeit wird mit der Rechtskraft des Urteils wirksam, aber der Amtsverlust, der tritt mit sofortiger Wirkung ein, sobald das Urteil wirksam ist. Also man sieht hoch differenziert, wir sind mittendrin in fundamentalen rechtsstaatlichen Überlegungen, wie man das differenziert anbindet. Aber ich würde dir zustimmen, Nico, die Politisierung, die da jetzt in der Debatte stattfindet, muss jedenfalls so nicht sein, muss auch nicht so hingenommen werden, indem man einfach darauf hinweist, erstens, es ist keine politische Frage, wie man öffentliche Gelder einsetzt, auch als Abgeordneter nicht, sondern da gibt es klare Maßgaben und auch da hatten wir ja in Deutschland, du hast es gesagt, schon genügend Fälle, wo auch Gerichte festgestellt haben, dass wer gegen die Verwendungsregeln öffentlicher Gelder verstößt, auch als Politiker oder Amtsträger, Abgeordneter, der muss natürlich mit Konsequenzen rechnen und das ist auch gut so. Und da hat das Gericht, das französische Gericht, glasklar festgestellt, das sind Scheinverträge gewesen, die da geschlossen wurden. Und auf der zweiten Ebene die Frage, darf man über ein nicht kräftiges Urteil in Wahlen eingreifen? Da steht halt auch das hohe Gut der sogenannten Integrität von Wahlen im Raum. Also die Frage, ob man demokratische Wahlen dadurch belastet, dass dort Kandidaten antreten, die möglicherweise, jedenfalls dann, wenn Rechtskraft eintritt, überhaupt nicht mehr in der Lage wären, ein solches Amt zu bekleiden. Und da kann man, glaube ich, schon auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten im Ergebnis da landen, wo die Franzosen gelandet sind. Und dann muss man aber eben auch das Gesetz tolerieren und darf sich nicht im Nachhinein darüber wundern, wenn das dann mal eine möglicherweise aussichtsreiche Kandidatin trifft. Deswegen, ich glaube, über den Zaun geguckt nach Frankreich, lässt sich das unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten durchaus sehen, was da vor sich geht.
Ja, wir haben ein solches Thema hierzulande nicht. Und jetzt kommen wir dann auch zu einem Thema, von dem wir mehr verstehen, wir beide, als vom französischen Strafrecht, nämlich zum Rundfunkbeitragsrecht. Nein, nicht wirklich.
Das war eine sehr schöne Überleitung, Nico. Wunderbar. Wer das versteht, soll sich melden. Zuschriften freundlich erbieten.
Ich blättere immer mal wieder so oder gerade immer mal wieder so auf die Seiten des Bundesverwaltungsgerichts oder gucke mir neugierig an, was es an neuer Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte gibt. Und ich staune immer, wie viele Verfahren um Rundfunkbeiträge geführt werden. Also ich habe damit noch nie als Anwalt zu tun gehabt, so jedenfalls solange ich mich zurückerinnern kann, sagen wir mal die letzten 10 Jahre. Und das weiß deswegen nicht, ob das Anwaltskanzleien machen, also auf der Seite der Rundfunkanstalten, oder ob die das selber machen. Aber wer immer das macht, die müssen richtig viel zu tun haben mit den vielen Verfahren, die es dort gibt. Also mit den vielen, die entweder ihre Gebühren nicht bezahlen wollen, das ist ja auch schon, glaube ich, mehrfach zum Bundesverfassungsgericht gegangen, oder mit denen, die versuchen, ein bisschen Stunk zu machen und so ein Fall von ein bisschen Stunk, wir haben beide keine Insider-Informationen zu dem Fall, den hat jetzt im vorletzten Monat, Februar 2025, der Verwaltungsgerichtshof in München entschieden. Da ist nämlich jemand auf die Idee gekommen, doch mal es zu versuchen. Ja, also wenn jetzt der Kläger zuhört, bitte nicht missverstehen, das ist jetzt nur eine Deutung eines Außenstehenden. Der hat jemand versucht, die mal ein bisschen zu ärgern, und zwar mit dem Datenschutzrecht.
Das ist auch gut nutzbar für solche Fälle. Dass das ganze Thema auch politisch aufgeladen ist, müssen wir, glaube ich, niemandem erklären. Rundfunkbeiträge als Zwangsbeiträge und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als Staatsfunk und offensichtlich, angeblich oder auch nicht, einseitig, parteilich, nicht neutral. Und dann finden solche Kämpfe statt. Ja, ich war zum Glück daran auch noch nicht beteiligt. Worum geht's in der Sache? Es geht darum, dass der Kläger zwar bei der seiner Verpflichtung, Rundfunkbeiträge zu leisten, offensichtlich kein Land mehr gesehen hat, aber dann auf die Idee kam zu sagen, dann möchte ich mal den Rundfunkanstalten ein bisschen näher auf die Finger schauen. Und zwar möchte ich gerne sehen, wie die Inkassodienstleister, die diese Rundfunkbeiträge eintreiben im Auftrag der Rundfunkanstalten, wie die eigentlich vertraglich gebunden sind. Und das riecht mir doch, dachte sich der Kläger, nach Datenschutzgrundverordnung. Nämlich nach einem Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 der Datenschutzgrundverordnung. Und dann sagt er sich, Grundverordnung ist doch super, spricht doch für viel Transparenz. Den Vertrag möchte ich sehen. Ob sie überhaupt einen haben, hat er schon angezweifelt. Weiß nicht, ob er da einen Treffer hat oder nicht, aber ich kenne die Fälle auch, dass also in ADV-Verhältnissen keine Verträge geschlossen sind. Wie es hier war, erfahren wir nicht. Warum erfahren wir das nicht? Weil der Verwaltungsgerichtshof den Antrag auf Zulassung der Berufung abgelehnt hat und gesagt hat, kriegst keine Einsicht in diesen ADV-Vertrag nach 28 Datenschutzgrundverordnung. Du hast keinen Einsichtsanspruch in den Vertrag aus dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der da einschlägig ist und der auch eine Transparenzvorschrift enthält, die aber nicht diese Dienstleistungsverträge mit dem Inkassodienstleister umfasst. Du hast, sagt das VGA München, der VGA München mit ganz schnellem Duktus, auch keinen Anspruch nach der Datenschutzgrundverordnung, also jedenfalls keinen unmittelbaren, weder aus 28 noch sonst irgendwas, Artikel 12, 13, 14, könnten wir darüber nachdenken, nee, ist nicht drin. Und du hast auch keinen Anspruch, jetzt kommt das, kommen unsere rudimentären Kenntnisse aus dem Verwaltungsverfahrensrecht wieder hoch. Nico, nach § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes von Bayern, du hast keinen Anspruch auf Akteneinsicht. Das ist nämlich davon tatsächlich nicht erfasst. Und es gibt eine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die noch darüber hinausgeht, die ein solches Einsichtsrecht bei besonderem berechtigten Interesse gewährt. Und da prüft dann der Verwaltungsgerichtshof und sagt dann, jo, auch daraus ergibt sich aber kein Recht auf Prüfung der Korrektheit des Artikel 28 Vertrags. Du bist, lieber Kläger, keine Aufsichtsstelle. Das machen die Aufsichtsbehörden. Du kannst ja, wenn du willst, dich bei der Behörde beschweren, bei der Aufsichtsbehörde, und die kann dann überlegen, ob sie prüft oder nicht. In dem Fall wäre es übrigens interessanterweise nicht. Der bayerische Kollege, der liebe Herr Petri aus München, der für die öffentlichen Stellen Aufsicht ist, sondern der Rundfunkdatenschutzbeauftragte von Bayern. Und bei dem könntest du dich beschweren und der könnte ja dann gucken, wie es um den Vertrag bestellt ist. Das heißt aber noch nicht, dass du ihn bekommst, den Vertrag. Und schließlich prüfen sie auch ein Recht auf, aus Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Da lohnt sich immer mal reinzuschauen. In dem Vertrag werden keine personenbezogenen Daten des Klägers stehen. Aber wir haben ja noch die Katalogdaten in 15.1, wo in einer langen Aufzählung von A bis F oder G oder H tatsächlich gesagt wird, was noch alles an Informationen erlangbar ist. Da steht aber der ADV-Vertrag nicht dabei. Also, VGA München sagt, wisse nicht, es gibt Bereiche, da guckst du nicht rein. Erschüttert uns das, Nico?
Nein. Kurze Antwort, nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber zeigt halt, dass der Artikel 15 dann doch auch nicht immer, dass man den nicht zu, sozusagen, für, das ist keine Allzweckwaffe, nicht? Und die Begründung, dass jetzt hier die Artikel 15 Ansprüche nicht bestehen, mangels personenbezogener Daten. Müsste da nicht eigentlich eine Negativauskunft erteilt werden, Stefan? Das habe ich mich nur gefragt.
Ja, wenn dem so wäre, aber das wäre keine Negativauskunft, nämlich sowohl der Rundfunkveranstalter als auch der Kassodienstleister hat natürlich personenbezogene Daten vom Kläger. Nur dann kommt er immer noch nicht an seinen Vertrag ran, den er, was er gerne hätte. Was er hinkriegt nach 15.1 Buchstabe C, ist, dass er den Inkassodienstleister benannt bekommt. Ja, er hat ja einen Anspruch darauf, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern genannt zu bekommen. Und da haben wir ja gelernt vom Europäischen Gerichtshof, das heißt in diesem Fall, dass der Auskunftsberechtigte sagen kann, was er will. Empfänger oder Kategorien von Empfängern. Zweiten Fall würde der Rundfunk, die Rundfunkanstalt sagen, es ist ein Inkassodienstleister. Und wenn der Kläger das möchte, muss ihm auch gesagt werden, ja, wer ist denn konkret der Empfänger? Und dann hat er die Namen und Anschrift sozusagen des Inkassodienstleisters, kommt aber immer noch nicht an den Vertrag an. Das kann er nur übers Eck drüber machen, indem er den Rundfunkdatenschutzbeauftragten auf die Pirsch schickt und sagt, ich glaube, die haben gar keinen Vertrag. Oder so wie die sich benehmen, ist der Inkassodienstleister nicht ordentlich angewiesen, nicht ordentlich kontrolliert. Kann er versuchen, es ein bisschen anzudicken und dann irgendwie die Aufsichtsbehörde dazu zu bringen, sich das wirklich anzuschauen. Aber wie gesagt, selbst kommt er da nicht ran.
Das ist also nur noch mal für Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt nicht sofort verstanden haben, warum der Artikel 15 nichts hilft. Die Benennung des Dienstleisters, an denen die Daten weitergegeben worden sind, die nützt unserem Kläger hier wohl nichts, weil den kennt er schon. Weil das ist ja, so hat ja der Fall begonnen, nicht? Dass er dem auf den Zahn fühlen wollte, wie das denn eigentlich jetzt mit dem Inkasso-Unternehmen im Verhältnis zu dem, wie heißt denn jetzt, ich glaube, ZDF-Beitragsservice oder sowas. Das ist die alte GEZ, das ist die alte und lediglich umbenannte GEZ. Das wusste er schon und das, was er aber jetzt eigentlich haben wollte, nämlich dann auch den Vertrag, der mit dem geschlossen ist, das kriegt er nach 15. Nicht, weil das, wie du sagtest, da eben nicht vorgesehen ist. Ja. Aber das ist jetzt kein grundsätzliches Leugnen, dass es den Anspruch aus Artikel 15 DSGVO auch gegen die alte GEZ, jetzt Beitragsservice, gibt.
Absolut, absolut.
Gibt es eigentlich beim 29 Verwaltungsverfahrensgesetz, habe ich mich gefragt, gibt es da Besonderheit? Ist das eine Besonderheit in Bayern, dass es da keine Akteneinsicht gibt im Verwaltungsverfahren?
Das sind ja die Landesverwaltungsverfahrensgesetze sind ja alle sozusagen nach einem Muster gestrickt, und zwar nach dem Bundesverwaltungsverfahrensgesetz. Und da gibt es in puncto Akteneinsicht keine wesentlichen Abweichungen mehr zwischen den Ländern. Das wurde irgendwann mal in den 70ern oder 80ern glattgezogen, dass die Länder alle sozusagen sich nach einer Musterverwaltungsverfahrensordnung orientieren und damit gibt's da, soweit ich weiß, keine besonderen Vorkommnisse mehr. Ich war ja mal vor 20 Jahren, 25 Jahren, war ich ja mal Verwaltungsrichter und habe mich mit solchen Themen beschäftigt, aber das ist ehrlich gesagt zu lange her, um da noch eine bestimmte verlässliche Auskunft geben zu können.
Wie komme ich auf diese seltsame Frage? Ich komme darauf, weil es im Bayerischen Datenschutzgesetz eine Besonderheit gibt. Im Bayerischen Datenschutzgesetz ist nämlich der Akteneinsichtsantrag ausgeschlossen. Also sprich,
auch schön.
Ja. Du kannst dich wenn du als betroffenes Unternehmen, was heutzutage Standard ist, bekommst du den Anhörungsbogen der Behörde, es hat sich jemand beschwert und sagen sie, ob das richtig oder falsch ist und dann noch irgendwie drei Fragen, dann kannst du nach dem Buchstaben des Gesetzes in Bayern nicht so ohne weiteres Akteneinsicht beantragen. Das ist eine Besonderheit, das ist anders in allen anderen Bundesländern. Das hat keines der anderen Bundesländer. Aus praktischer Erfahrung weiß ich allerdings, dass sich in aller Regel die Bayerische Datenschutzbehörde nicht auf diesen Ausschluss beruft, also dass sie dennoch dann gnädigerweise Akteneinsicht gewähren.
Und da schließt sich auch wieder der Kreis, lieber Nico, zu den nach wie vor laufenden Koalitionsverhandlungen. Die Bayern haben ja kein eigenes Informationsfreiheitsgesetz, weil sie behaupten, sie hätten so ein besonderes Aktenzugangsrecht in ihrem Landesgesetz geschaffen und brauchten kein Informationsfreiheitsrecht. Das ist dasselbe Informationsfreiheitsrecht, das jetzt jedenfalls, wenn es nach der CDU ginge, auf Bundesebene wieder eingeschränkt werden soll. Ja, also da sieht man, uns begegnen die üblichen Bekannten an allen Ecken und Enden. Datenschutz und Informationsfreiheit ziehen sich durch die gesamten Rechtsmaterien hindurch und werden aber eben dann zum Teil nicht nur unterschiedlich angewandt und ausgelegt, sondern auch die gesetzlichen Grundlagen können dann schon mal abweichen zwischen Bund und einzelnen Ländern.
Gehen wir von Bayern ins benachbarte Baden-Württemberg und dort zum Oberlandesgericht Stuttgart, da gibt es es gibt so wenige, jedenfalls veröffentlichte Gerichtsentscheidungen zu Bußgeldern nach der DSGVO. Das ist, glaube ich, nach wie vor, würde ich meinen, dass du es jedenfalls an 10 Fingern abzählen kannst. Die veröffentlichten Entscheidungen. Das ist Wahnsinn, ja. Und auch nochmal, um sie einfach in den Kontext zu rücken, wer hätte das 2018 gedacht, dass das 2025 immer noch so ist? Ja, haben wir alle nicht gedacht, nicht? Und jetzt haben wir ein, Entscheidung des OLG Stuttgart, kurz zum Instanzenweg, bei Bußgeldsachen gibt es eine, das geht ja, die gehen zu den Strafgerichten, weil das dann nach dem OWIG, nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz geht, das Verfahren, werden also so behandelt wie Falschparken oder Lärmbelästigung oder was ist sonst noch so alles bei den, an Bußgeldtatbeständen bei den Amtsgerichten gibt. Und erste Instanz ist bis 100.000 das Amtsgericht und darüber das Landgericht, also 100.000 Bußgeld. Und zweite Instanz ist das OLG. Und wir haben hier eine Entscheidung vom 25. Februar 2025 des Oberlandesgerichts Stuttgart über ein Bußgeld, das die Eingangsinstanz, das Amtsgericht Stuttgart, auf 1.500 € festgelegt hat. Auch vielleicht nur für ja, diejenigen, die mit solchen Sachen nicht so oft zu tun haben. Das ist alles wie im, das ist im Prinzip alles wie im Strafprozess. Die strafprozessualen Vorschriften gelten auch. Und wenn der Bußgeldbescheid dann per Einspruch angefochten ist von den Betroffenen, dann geht auch das Amtsgericht hin und prüft nicht nur, ob da ein Bußgeldtatbestand verwirklicht worden ist nach 82 Datenschutzgrundverordnung, sondern prüft eigenständig auch die dann, also wenn es ja sagt, ja, da ist ein Bußgeldtatbestand, prüft dann auch eigenständig, welche Strafe dort oder welches Bußgeld dort angemessen ist. Beim Oberlandesgericht gibt es dann nur noch so eine Rechtskontrolle, die da gemacht wird. Also da geht es dann nicht mehr um Tatsachenfragen. Was war denn das überhaupt für ein Fall? War das erstens, was war das für ein Fall, Stefan? Und zweitens, war es ein ungewöhnlicher Fall?
Gar nicht so ungewöhnlich. Es war mal wieder eine der beliebten sogenannten Neugierabfragen. Das passiert leider auch im öffentlichen Sektor, also bei Polizeibehörden, auch bei Kommunalbediensteten und anderen, die Zugänge haben zu öffentlich-rechtlichen, also dienstlichen Datenbanken. Bei der Polizei gibt es zum Beispiel das Polizeiauskunftssystem POLAS und da steht eine Menge drin, insbesondere über laufende polizeiliche und zum Teil auch staatsanwaltschaftliche Verfahren. Und worum ging es in der Sache? Also wirklich ein Standardfall, von dem es jedes Jahr in Deutschland wahrscheinlich 300 bis 500 Fälle gibt. Die sind nicht totzukriegen, diese Fälle. Kollege guckt, was andere Kollegen so machen. Kollege guckt nach bestimmten Personen, die ihn interessiert haben, entweder irgendeine hübsche Person, von der sie mal rauskriegen wollen, wo sie wohnt, oder die fragen nach dem Freund, dem ersten Freund ihrer Tochter, ob der irgendwas auf dem Kerbholz hat oder nicht. Also Polizei steckt die Nase in diesem Fall ins eigene Polizeiauskunftssystem. Worum ging's? Er interessierte sich, der Beschuldigte, für einen Kollegen, der in U-Haft saß. Der hatte offensichtlich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Kollisionskurs mit dem Strafrecht. Und da wollte der Kollege wissen, was hat denn der eigentlich genau gemacht und worum geht's denn da? Das war nicht dienstlich veranlasst, diese Datenbankabfrage. Und deswegen war sie rechtswidrig, schlicht und ergreifend. Und was leider nach wie vor offensichtlich viele Behördenmitarbeiter nicht kapiert haben, diese Zugriffe auf staatliche Informationssysteme wie POLAS, die werden protokolliert. Darauf haben wir als Datenschützer jahrelang gedrungen, ja, damit diese ständigen Neugierabfragen aufhören. Und seitdem werden diese Abfragen protokolliert. Wenn es um besonders interessante Datensammlung geht, wird da sogar noch im Vorfeld eine Berechtigungsabfrage durchgeführt, wo man angeben muss, warum man auf bestimmte Daten zugreifen will. In dem Fall war das wohl nicht so, aber jedenfalls wurde protokolliert, dass er zugegriffen hat. Das kam raus und dann wurde halt gefragt, hast du damit dienstlich zu tun? Antwort, nö. Und dann kam die Geldbuße hinterher. 1.500 €. Die datenschutzrechtlich interessante Frage hat sowohl das Amtsgericht Stuttgart als auch das Oberlandesgericht aus meiner Sicht klar und gut vertretbar beantwortet, nämlich die Frage, war das tatsächlich eine Abfrage, die in der Verantwortlichkeit des einzelnen Behördenmitarbeiters stand? Oder war er sozusagen nur Handlanger für seine Behörde, also die Frage nach dem Verantwortlichen? Wer verantwortlicher ist, steht in Artikel 4 Nummer 7 Datenschutzgrundverordnung. Das ist der, der über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung bestimmt. Und in so einem Fall bei einer Neugierabfrage geht man von einem sogenannten Mitarbeiterexzess aus. Das heißt, er hat im Prinzip die Befugnis, für den Verantwortlichen, für seine Behörde Abfragen zu machen. Wenn er das aber aus eigenen Motiven heraus tut, weil er selbst einfach neugierig ist, was hat denn der Kollege auch in Kerbholz, dann macht er es selbst, dann ist er selbst verantwortlich. Und bei diesem Mitarbeiterexzess wird also die Verantwortlichkeit der Behörde aus dem Spiel genommen. Steht auch in der entsprechenden Guideline des ETSA so drin. Und man hat verhindert sozusagen, dass es eine Ahnungslücke gibt, indem man die Verantwortlichkeit dem Behördenmitarbeiter zuordnet. Warum wäre sonst eine Lücke, eine Strafbarkeitslücke da? Naja, Behörden können leider in Deutschland nach Artikel 83 Absatz 7 Datenschutzgrundverordnung keine eigenen Bußgelder aufs Auge gedrückt bekommen. Wollten die der Bundes- und die Landesgesetzgeber wollten das nicht. Und dann hätten wir ja möglicherweise eine Lücke. Wie schließt man die Lücke? Indem man sagt, Mitarbeiterexzess führt zur Verantwortlichkeit des Abfragenden selbst. Und der hatte dann die Möglichkeit zuzugreifen, aber keine rechtliche Befugnis, also eine unzulässige Verarbeitung, ergo eine Ordnungswidrigkeit. Und so schließt sich das Ganze, der ganze Kreis. Wie gesagt, ist nicht zu unterbinden, passiert in Deutschland hundertfach jedes Jahr. Man muss es ins Verhältnis setzen zu den Millionen Datenabfragen, die zulässigerweise von Behördenmitarbeitern gemacht werden. Und so ein paar schräge Sachen sind offensichtlich nicht rauszukriegen.
Ja, also ein Fall wie viele andere auch und ein Fall, wo dann einmal ein Bußgeld verhängt wird, nicht gegen ein Unternehmen, sondern gegen eine handelnde Person in diesem Fall.
Ja, eine Privatperson. Ja.
Eine Privatperson, was die DSGVO ja auch nach fast einhelliger Ansicht ohne weiteres zulässt.
Vielleicht noch, Nico, kleiner Hintergrund noch dazu, der ist ärgerlich gewesen im Rahmen meiner Dienstzeit in Stuttgart als Landesbeauftragter, hatten wir einen massiven Streit mit dem Innenministerium. Die haben nämlich ganz clever argumentiert. Die haben gesagt, ja, beim Exzess des Beamten muss der auch kein Bußgeld zahlen. Sie haben argumentiert mit Artikel 28 Absatz 10. Da steht drin, da sind wir wieder bei der Auftragsverarbeitung, da steht drin, wenn der Auftragsverarbeiter sich nicht an die Weisung des Verantwortlichen hält, ist er selbst Verantwortlicher. Und daraus hat jetzt das Innenministerium den Umkehrschluss gezogen. Das ist ja, steht ja für den Bediensteten nicht drin, also würden Bedienstete nie verantwortlich. Das war so eine der Argumentationsschienen, mit dem das Innenministerium ganz offensichtlich die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen wollte vor dem bösen Datenschutz. Das haben wir damals schon nicht akzeptiert und haben wirklich reihenweise solcher Bußgelder auch verhängt. Das OLG Stuttgart macht das jetzt sehr schön, wie ich finde, geradezu schulmäßig, geht die ganzen Argumente mal durch, guckt sich das an und sagt, ja, stimmt schon, der einzelne Behördenmitarbeiter ist verantwortlich und gegen ihn unmittelbar wird dann auch das Bußgeld verhängt.
Kommen wir zum Schluss, lieber Stefan, zu zwei, ja, im Ergebnis wohl erwartbaren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, einmal zu dem Fall Lindenapotheke und einmal zu dem Fall App-Zentrum. Kennst du das App-Zentrum, um das es da geht, von Facebook?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich könnte darüber keine Auskunft geben. Bin noch nie auf Facebook gewesen, habe auch noch nie dort Online-Spiele gespielt. Da habe ich ein Defizit, man möge es mir nachsehen. Meine Kinder brauche ich nicht zu fragen, nämlich die waren auch nie auf Facebook. Da sind ja nur alte Menschen drin, aus deren Sicht. Aber ja, es geht tatsächlich um dieses App-Zentrum von Facebook und die Frage, was für Informationspflichten sind denn da? Ja, wir haben eigentlich gar nicht viel zu sagen, Nico. Wir können eigentlich
Stefan,
nur sagen,
jetzt outest du dich gerade als das, was du bist, nämlich als vollständiger Social-Network-Muffel. Also es fängt schon damit an, dass du bei Facebook an deine Kinder denkst und deine Kinder denken wahrscheinlich eher an dich, weil Facebook gilt ja als mittlerweile als eine Plattform, die eher von der reifen Jugend genutzt wird als von
mit der reifen Jugend kann ich leben, lieber Nico.
Also, wirklich gar kein Problem. Das App-Zentrum, das war eine Fangfrage, die ich dir gestellt habe.
Ah.
Das App-Zentrum kennst du auch deshalb nicht mehr, weil es das schon lange nicht mehr gibt.
Das war der auf der dem eine nach meiner Erinnerung eher kurze Zeit lang war auf einmal Facebook ganz beliebt für lauter so Computerspiele, die man da machen konnte. Da hört es allerdings bei mir auch schon wieder auf, weil da bin ich der totale Muffel. Das hat mich immer nur genervt, dass man da immer sowas gezeigt kriegte, dass man bei irgendwelchen Spielen mitmachen. Aus der Zeit stammte dieses Facebook App Center. 2012 ist es an den Start gegangen. Und dann war dann gleich Gegenstand eine Abmahnung des Bundesverbandes Verbraucherzentralen. Da ging das ganze Verfahren los in 2012, 2014 kam dann die erste Gerichtsentscheidung des Landgerichts Berlin. Und jetzt im Jahre 2025, nachdem der Fall zweimal beim EuGH war, wir haben die EuGH-Entscheidung jedenfalls die letzte Jahr hier auch besprochen, also nachdem es zweimal gleich zum EuGH gegangen ist, dieser Fall, endet er nach 13 Jahren im Jahre 2025 mit einem Erfolg des VZBV, Verbraucherzentralen Bundesverband. Und der Witz, wenn man ein bisschen mal auf die ironische Seite gehen will, ist, das gibt es seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also das ist ein Verfahren, das jetzt eigentlich für Facebook gar keine unmittelbar praktischen Auswirkungen, also Meta heutzutage gar keine unmittelbar praktischen Auswirkungen hat, weil sie machen das eh nicht mehr. Und was deswegen eigentlich nur noch uns Juristen.
Was heißt hier nur noch uns, Nico? Das ist völlig falsch dargestellt, das ist eine fehlerhafte Gewichtung. Ist doch vollkommen egal, ob es dieses App-Zentrum noch gibt oder nicht. Wichtig ist doch nur die Bedeutung für die Rechtskultur. Und da hat uns der BGH doch nun wirklich Elementares mitzuteilen, dass er nämlich sagt, 80 Absatz 2 Datenschutzgrundverordnung, der die Verbandsklage zulässt, ist eine hinreichende Grundlage für Wettbewerbsklagen nach dem UBG. Das heißt, wenn es einen Datenschutzverstoß gibt, kann der Mitbewerber kommen und sagen, hier, lass das mal schön sein, auch wenn er sozusagen unmittelbar selbst gar nicht betroffen ist. Der BGH macht da die Tür auf und darauf haben die Aufsichtsbehörden insbesondere lange gewartet, um nicht zu sagen ein Jahrzehnt lang gewartet, weil sie sich natürlich hoffen, dass durch solche Abmahnungen oder Unterlassungsklagen dann tatsächlich die Durchsetzungskraft der Datenschutzgrundverordnung nicht nur von den Aufsichtsbehörden ausgeht, sondern eben auch bei den Zivilgerichten angelandet wird und dort dementsprechend ja dem Recht Geltung verschafft wird, ohne dass sich eine Aufsichtsbehörde in besonderer Weise bemühen müsste.
Genau, das steht jetzt fest und nehmen wir die Lindenapotheke gleich dazu. Da haben wir die EuGH-Entscheidung hier auch besprochen. Und wir haben hier bisher nur die Pressemitteilung des BGH, also wir können jetzt auch gar nicht so richtig BGH und EuGH nebeneinander liegen, nur das Erwartbare sagen, dass der BGH natürlich dem EuGH gefolgt ist. Mitbewerber und Verbraucherschützer haben jetzt das Klagerecht, sie sind klagebefugt und aktiv legitimiert, um gegen Datenschutzverstöße vorzugehen. Allerdings, in gewisser Weise habe ich den Eindruck, sind wir wieder da, wo wir schon mal vor der Datenschutzgrundverordnung waren. Denn vor der Datenschutzgrundverordnung war beides völlig unbestritten. Die Klagebefugnis und Aktivlegitimation der Verbraucherschutzverbände war unbestritten und die Aktivlegitimation und Klagebefugnis der Mitbewerber war auch unbestritten, wenn es um Datenschutzverstöße ging. Was aber immer umstritten war damals und auch sicherlich heute umstritten bleibt, ist die Frage, ob denn jetzt jeder Verstoß gegen die DSGVO abmahnfähig ist. Da sind wir nämlich im Wettbewerbsrecht dann drin. Und das Wettbewerbsrecht ist im Prinzip, man sehe mir diesen etwas martialischen Begriff nach, ein Häuserkampf. Da musst du du kannst nicht sagen, ein DSGVO-Verstoß ist wettbewerbswidrig. Das steht so im UWG nicht drin, sondern das UWG gibt es jetzt nach heutigem Stand, das ist ein bisschen anders als nach altem Recht, weil sich da an einer Stelle sowohl das Gesetz als auch die Rechtsprechung des ersten Senats, Zivilsenats geändert haben. Erstens beim Verstoß gegen Informationspflichten, um die es hier jedenfalls in dem App-Center-Fall im Wesentlichen ging. Da haben wir den Paragraphen, jetzt muss ich selber kurz mal nachschauen, 5a ist es, glaube ich, und nicht 5 UWG, der...
Ich glaube, 3a heißt es.
Das Vorenthalten einer wesentlichen Information im 5a ist es. Und die Klatschstein halt, wir wollen hier unseren Hörern ja nichts Falsches sagen. Also das ist das Zusammenspiel von, ich mache es mal kurz, das Zusammenspiel von 5 bis 5b. Wenn wir Vorschriften haben, die ihre Grundlage im Unionsrecht haben, und das ist natürlich Unionsrecht, die DSGVO, das ist der 5b Absatz 4, dann sind diese Informations- oder ist es eine und ein Unterlassen der entsprechenden Informationen, also unzureichende Informationen, sind zugleich, ich mache es ganz grob, ein Wettbewerbsverstoß nach 5b Absatz 4 des UWG. Bei anderen Datenschutzverstößen, und die meisten Datenschutzverstöße sind, oder es gibt ja noch ganz andere Datenschutzverstöße als verabsäumte Informationen, ja, also etwa verspätete Auskünfte, kann man jetzt dann ab als Verbraucherschutzverband eine Abmahnung schicken, wenn ein Verbraucher keine Auskünfte bekommen hat nach 15 oder sie verzögert erst bekommen hat, kann dann jetzt der Wettbewerbsverband, kann der jetzt den Unternehmer verklagen. Das ist der eben schon von mir so etwas zugespitzt genannte Häuserkampf. Dann müssen erstmal die Gerichte entscheiden, ob der Artikel 15 DSGVO, ob der Wettbewerbsbezug hat. Das ist dann eine Frage des Paragraphen 3a, weil da hilft der 5b dann nicht mehr weiter. Da geht es nur um Informationspflichten. Und das ist eine uralte Frage. Das war alles hoch umstritten in den Kommentierungen zum UWG in BDSG-Zeiten, also in Vor-DSGVO-Zeiten, kriegt man immer Überblick, welche Normen des alten BDSG für wettbewerbsregelnd von den Gerichten erachtet worden sind. Das war oft auch unter den einzelnen Gerichten streitig und welche nicht. Das heißt, dazu haben wir haben ganz vereinzelt Rechtsprechung zu diesen UWG in Verbindung mit DSGVO-Fragen gehabt in den letzten Jahren. Aber weil die Verbraucherschützer und auch die Wettbewerbsverbände sehr zurückhaltend waren mit Abmahnungen, weil sie erst mal abwarteten, wie App-Zentrum und Lindenapotheke ausgehen, haben wir auch ganz, ganz wenig Rechtsprechung bislang aus der DSGVO-Zeit. Und das fängt jetzt erst an. Also wir können jetzt uns darauf gefasst machen, dass wir in 2, 3, 4 Jahren vielleicht dann auch mal wieder die eine oder andere BGH-Entscheidung bekommen, ob einzelne Normen aus der DSGVO abmahnfähig sind oder nicht. Oder mal anders gesprochen, aus der Verteidigersicht, also wenn man jetzt Unternehmen vertritt, die nur so eine Abmahnung bekommen, dann wird man jetzt nicht mehr in Frage stellen können die Aktivlegitimation. Aber man wird natürlich weiter in Frage stellen können, ob Normen, die laut der Abmahnung verletzt worden sind, ob die tatsächlich unter den Paragraphen 3a des UWG fallen. Also da bleibt für uns praktizierende Prozesshandel, würden manche sagen, andere würden etwas vornehmer sagen, Litigators, ja, da bleibt für uns noch viel Arbeit übrig.
Sehr schön. Ich würde tatsächlich noch einen anderen Aspekt hervorheben bei den zwei Urteilen, die wir uns jetzt angeschaut haben vom BGH. Hört sich vielleicht ein bisschen grundsätzlich an, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass inzwischen jedenfalls die nationalen Gerichte einschließlich der Bundesgerichte das europäische Recht akzeptieren und respektieren und natürlich auch den Europäischen Gerichtshof ganz natürlich sozusagen einbezogen haben in ihre Rechtsprechung über Vorlagen, die sie machen und an deren Ergebnisse sie sich danach auch halten. Manchmal fragen sie nochmal nach, etwas ungläubig, kriegen dann eine zweite oder dritte Antwort. Aber diese Europäisierung auch des Bereichs Zivilrechts ist offensichtlich vorangeschritten und das ist auch gut so. Ja, ich kann mich auf der anderen Seite noch daran erinnern, dass Gerichte, zum Beispiel das Bundesarbeitsgericht, jahrelang sich geweigert haben, europäische Normen auch nur anzuschauen oder Normen des Bundesdatenschutzgesetzes, die die EU-Datenschutzrichtlinie umgesetzt haben, auch überhaupt nur zu zitieren. Das haben die nicht gemacht, das fanden die irgendwie doof, das war irgendwas anderes. Inzwischen ist das völlig alltäglich und ist natürlich auch richtig so, dass die Hoheit des Europäischen Gerichtshofs, was die Auslegung europäischen Rechts angeht, anerkannt und dann wird und danach umgesetzt wird. Und das ist eine gute Entwicklung.
Ja, Stefan, ich glaube, wir haben damit das abgerundet für diejenigen, die uns regelmäßig hören. Ich hoffe, die Enttäuschung ist jetzt nicht unendlich groß. Wir werden jetzt die Osterpause einläuten. Das heißt, den nächsten Podcast gibt es dann erst so ein paar Tage nach Ostern wieder, sodass wir ja auch für die regelmäßigen Hörer einmal hier frohe Ostern sagen können und alles, was man sich um diese Jahreszeit so wünscht. Und bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Frohe Ostern!
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.